Deutschlandfunk Nova. Early Bird.
Der Kongo ist eins der reichsten Länder der Welt, was die Bodenschätze angeht. Aber genau diese Bodenschätze, die machen den Kongo arm. Also der Kampf um diese Bodenschätze. Darum kämpfen im Kongo verschiedene Rebellengruppen, der Staat, das Militär, westliche Unternehmen und die Bevölkerung. Und das Ergebnis? Über 6 Millionen Tote, jede dritte Frau vergewaltigt. Und wird jemand dafür angeklagt? Nein, in echt nicht, in einem Kunstprojekt aber schon. Das Kongo-Tribunal kommt nächste Woche in die Kinos. Es ist ein fiktiver Prozess, aber mit echten, realen Fällen, also echten Richtern, echten Zeugen. Also da sind keine Schauspieler dabei. Nur das Urteil, das ist dann halt nicht rechtsbindend. Eva-Maria Bertschi hat diese echten Fälle, diese echten Zeugen für den Film recherchiert, 2 Jahre lang. Eva, in einem Fall geht es um den Massenmord von Mutter Roulet. Der hat ja tatsächlich stattgefunden in einem Dorf im Osten des Kongos. Was ist da genau passiert?
Bei unseren Vorrecherchen sind wir zufälligerweise Zeuge geworden von diesem Massaker. In Mutarule wurden 36 Frauen und Kinder erschossen, ermordet von Rebellengruppen, die in dieser Region irgendwie aktiv sind. Was schockierend war an dieser Geschichte und was eigentlich uns dann beschäftigt hat im Kongo-Tribunal, war der Umstand, dass sowohl das Militär, das kongolesische, als auch die UNO-Mission 10 Minuten von Mutarule entfernt stationiert waren. Und die haben aber nicht eingegriffen, weil nämlich das Militär den Auftrag von einem General hatte, nicht einzugreifen.
Das heißt also, in diesem Dorf leben diese Menschen und dann kamen Rebellentruppen, haben Frauen und Kinder gezielt getötet, 36. Ja. Und während dieses Massaker passiert ist, waren Truppen nur 10 Minuten entfernt, UNO-Truppen und auch das Militär, und die haben nicht eingegriffen.
Die haben nicht eingegriffen, genau. Sie hatten auch mehrere Hinweise, also viele Leute haben uns in den Recherchen immer wieder gesagt, wir haben sie angerufen, der eine ist sogar dahin gefahren und der war angeschossen und hat da gewartet und hat sie darauf hingewiesen, dass sie jetzt da irgendwas tun müssen, aber es wurde halt nichts gemacht.
Warum nicht?
Wir wissen es nicht genau. Wahrscheinlich war ein hoher General auch in diese Geschichte verwickelt. Und das ist sehr typisch im Kongo. Es sind immer wieder hohe Politiker oder Militärs und so weiter sind in diese ganzen Straftaten mit verwickelt. Und das war so eines der Resultate unserer Untersuchungen und unseres Tribunals, dass man halt gemerkt hat, dass irgendwie diese ganze Gewalt im Kongo und im Ostkongo im Speziellen immer wieder von Politikern, Militär und so weiter provoziert wird und also oder eben nicht verhindert wird.
So. Das ist, weil die profitieren auch von diesem Chaos in dem Land.
Ja, genau, das Militär, die Politiker, aber dann auch eben die Minenunternehmen und so weiter. Also alle Leute, die irgendwie Geld verdienen in diesem Land, profitieren natürlich vom Chaos, das nicht endet. Weil wenn das mal enden würde, dann würde vielleicht die Zivilgesellschaft auch mal irgendwie ihre Rechte einfordern oder irgendwie einfordern, dass zum Beispiel Minenunternehmen, die in ihrer Region aktiv sind oder tätig sind, dass die auch mal Steuern bezahlen und irgendwie sich an einem Aufbau einer vernünftigen Infrastruktur in ihrem Land oder so beteiligen würden.
Oder dass Menschen, die umgesiedelt werden, weil sie gerade in so einem Gebiet wohnen, wo besondere Bodenschätze sind, dass die auch entschädigt werden, weil das passiert ja aktuell nicht, ne?
Genau, es werden Leute umgesiedelt, es werden Leute vertrieben, es werden Leute mit Polizeigewalt vertrieben.
Du warst ja dann im Kongo an diesem Massengrab von diesem Dorf und hast unter anderem diese Frau getroffen.
Ich habe keine Kinder mehr.
Waren die Menschen offen und haben dir das dann erzählt oder war das, kamst du da rein und da war irgendwie Stille und keiner hat geredet? Wie war die Situation?
Einen Tag nach dem Massaker sind wir angekommen und ich ging eigentlich davon aus, dass die UNO da sein wird, dass Journalisten da sein werden und so weiter, aber wir waren faktisch die ersten Weißen, die da aufgetaucht sind, und wir wurden auch dementsprechend empfangen. Also wir wurden zuerst sehr unfreundlich empfangen, was ich irgendwie auch verstanden habe, weil wir irgendwie da gleich mit der Kamera irgendwie so reingeplatzt sind sozusagen, und hatten dann aber einen relativ guten Kontakt mit dem Dorfältesten, der uns dann dadurch geführt hat. Und von dem Moment an, wo die Leute das dann aber akzeptiert haben, dass wir da sind und dass wir irgendwie was Gutes wollen für sie und haben uns alles gezeigt und haben dann gemerkt, dass es natürlich für sie ganz wichtig ist, dass jemand das festhält und aufzeichnet, was da passiert ist, weil sehr oft passieren diese Massaker im Kongo einfach so und am Ende gibt es noch ein paar Zeitzeugen, aber es gibt im Grunde keine richtigen Spuren davon.
Das heißt, die Polizei hat nicht eingegriffen, das Militär hat nicht eingegriffen, aber kamen denn danach Regierungsbeamte oder irgendjemand von der Regierung oder gab es keine Untersuchung von dem Massaker?
Also im Verlauf des Sonntags kam dann irgendwie der Innenminister, der bei uns im Film auch mal kurz zu Wort kommt und dann erklärt, dass er zu spät gekommen ist, weil das eine Licht am Auto nicht funktioniert hat. Der kam zur Beerdigung tatsächlich, aber sonst ist da irgendwie niemand aufgetaucht und die Leute waren richtig, also die waren aufgebracht, die waren wütend. Die UNO hat uns später dann erklärt, dass sie da gar nicht aufgetaucht sind, weil sie Angst hatten vor den Reaktionen der Bevölkerung, weil die dann hätten mit Steinen schießen können oder so, was eher so ein bisschen lächerlich klingt, wenn man bedenkt, dass die UNO ja einfach Panzer und so weiter zur Verfügung hat. Also irgendwie werden einfach systematisch alleine gelassen in diesen Situationen. Die einzigen, die wirklich vor Ort waren, war das kongolesische Rote Kreuz und sonst war da halt niemand.
Eva, wie ist es gelaufen? Ihr habt eine Bühne aufgebaut, im Publikum saßen dann der Gouverneur, der echte Gouverneur und Menschen aus der Bevölkerung und dann hattet ihr Richter und eine Jury.
Wir haben mit einem Menschenrechtsanwalt im Ostkongo zusammengearbeitet und mit einem Anwalt aus Den Haag, Jean-Louis Gillissen, ein Belgier, mit dem wir schon eine längere Zusammenarbeit hatten.
Und die waren jetzt die Jury oder waren das jetzt die Richter?
Nee, die waren, also Jean-Louis Gillissen war der Präsident, dann hatten wir einen Untersuchungsleiter und dann hatten wir eine Jury bestehend aus 6 Personen, internationale und nationale Experten. Menschenrechtsaktivisten, Anwälte, Journalisten und so weiter. Und da haben wir 3 Tage lang Hearings veranstaltet. Also die Opfer sind zu Wort gekommen, auch der Innenminister und der Gouverneur wurden verhört. Genau, alle beteiligten Personen. Wir hatten ehemalige Rebellen auf der Bühne und aber auch Leute, die bei den Unternehmen zum Beispiel, also in den beiden anderen Fällen ging es ja um Minenunternehmen und da hatten wir auch ehemalige Mitarbeiter von diesen Unternehmen auf der Bühne oder irgendwie Anwälte von den Unternehmen und so weiter.
Und welche Rolle hatte die Jury? Die sollte dann quasi, hat dann die Fragen gestellt.
Genau, also der Untersuchungsleiter hat Fragen gestellt und die Jury hat Fragen gestellt. Die haben sich immer so abgewechselt und am Ende muss die Jury dann entscheiden, ob die multinationalen Unternehmen, die Regierung und die UNO-Mission, was ihre Verantwortlichkeit war in diesen 3 Fällen.
Wie habt ihr das geschafft, dass auch Mitglieder der Regierung mitgemacht haben, dass der Gouverneur zum Beispiel im Publikum saß, dass der ein Minister zum Beispiel als Zeuge aufgerufen wurde und auch gesprochen hat? Ich meine, immerhin geht es ja darum, dass die ja was falsch gemacht haben könnten und dass sie ja auf einer Anklagebank quasi sitzen. Wie habt ihr die dazu gebracht, dass sie da mitmachen?
Also wir waren sehr überrascht, dass sie am Ende dann wirklich alle 3 Tage da waren. Also wir hatten wirklich die gesamte Regierung auf der Bühne. Also wir hatten das Glück, dass wir hatten einen der prominentesten Oppositionspolitiker aus Kinshasa eingeladen, der in der Region wirklich extrem populär ist. Und als der dann angekommen ist, hat die Provinzialregierung gemerkt, dass sie wohl auch anwesend sein müssen, wenn er da ist, weil er sonst das genutzt hätte, um da Propaganda zu betreiben.
Wie war das denn mit den Zeugen? Ich kann mir vorstellen, sich, wenn man aus einem Dorf kommt, also so gut kann ich mir das nicht vorstellen, aber jemand, der aus einem Dorf kommt und dann spricht zu einer Jury, dann sitzt der Gouverneur der Provinz da und man hat dann seinen Angehörigen verloren oder wurde vertrieben und soll davon berichten als Zeuge. Wollten die so richtig frei sich äußern oder hatten sie auch Ängste?
Naja, wir haben mit allen Zeugen relativ lange Vorgespräche geführt und alle wollten sich natürlich unbedingt äußern. Wir hatten auch mit allen eigentlich so, also darüber gesprochen, dass sie auch anonym aussagen könnten oder dass sie vielleicht anonym aussagen sollten. Die wenigsten haben von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, weil sie nämlich alle wirklich auf dieser Bühne sein wollten und endlich mal Anklage erheben wollten. Die meisten, also viele von ihnen waren natürlich auch in ihrem sonstigen Leben Aktivisten und haben sich schon sehr oft exponiert, um irgendwie für ihre Rechte zu kämpfen.
Eva, das fiktive Gerichtsverfahren, das war ja 2015. Wie haben denn so die Medien, die Bevölkerung auf euch und euer Kunstprojekt reagiert? Hat das hohe Wellen geschlagen?
Also wir hatten wirklich jeden Tag 1000 Leute im Saal, die alle ganz gespannt auf die Verhandlungen geguckt haben und sich das irgendwie alles angehört haben. Es hat damals sehr große Wellen geschlagen und wir haben irgendwie jetzt bei unserer Rückkehr im Juli, wir sind im Juli nochmal in den Ostkongo gereist, um den Film da zu zeigen, bevor er hier in die Kinos kommt. Und da haben wir aber eigentlich erst gemerkt, was für Ausmaße das hatte und wie viel über diesen Film gesprochen wird und wie wichtig für die Leute das war.
Wichtig, weil sie das Gefühl hatten, das erste Mal gehört zu werden? Oder warum ist es den Menschen da so wichtig? Weil das ist ja nicht das Urteil, über das wir gleich reden, ist ja nicht rechtlich bindend.
Ja, ich meine, im Ostkongo herrscht seit 20 Jahren Straflosigkeit. Es gibt im Grunde kein Gericht, das für die Straftaten, die da begangen werden, zuständig ist. Noch viel weniger ist irgendein Gericht zuständig für die ganzen Wirtschaftsverbrechen, für die Umsiedlungen, die Vertreibung, dafür, dass Minenunternehmen mit korrupten Politikern Verträge abschließen, die für die Kongolesen einfach überhaupt keinen Profit bringen. Und in dieser Region ist es natürlich, wenn jemand kommt und sagt, ja gut, wir versuchen das einmal wenigstens so ansatzweise aufzuklären, das war für die meisten einfach eine große Genugtuung. Wir hatten danach wirklich hunderte von Anfragen von Menschen, die uns ihre Dossiers überreicht haben, gesagt haben, ja, aber das müsst ihr unbedingt auch noch aufarbeiten. Und es war total verrückt, irgendwie zu sehen, wie wichtig das für die Leute war.
Den Menschen ist die Aufklärung wichtig und ihr habt versucht, dann Aufklärung zu schaffen. Was war denn dann so das Ergebnis? Zu welchem Ergebnis ist die Jury jetzt gekommen, auch was das Massaker angeht mit den 36 Toten?
Also es wurde sowohl die Regierung als auch die multinationalen Unternehmen wurden verurteilt. Im Falle Mutsarule wurde die UNO-Mission tatsächlich freigesprochen, was uns sehr überrascht hat.
Das heißt, die Regierung, da hieß es, ihr seid mit daran schuld, weil ihr das Militär hat nicht eingegriffen. Ja. Die multinationalen Unternehmen sind mit schuld, weil...
Naja, die multinationalen Unternehmen sind nicht im Falle Mutsarule, aber in den anderen beiden Fällen wurden sie für schuldig gesprochen. Und zwar, weil sie von der Unsicherheit während des Krieges profitiert haben, von dem ganzen Chaos, um Verträge abzuschließen mit der Regierung, die nur für sie profitabel sind und für niemanden, also im Kongo. Sie haben Leute umgesiedelt, keine Entschädigung bezahlt, sie haben militärisch Leute vertrieben, sie haben und alles Mögliche und dafür wurden die multinationalen Unternehmen dann verurteilt.
Ja, wir sprechen von westlichen Unternehmen, die für uns Rohstoffe abbauen, die in unseren Geräten wie im Handy landen. Mhm. Jetzt war das ja ein symbolisches Gericht, sage ich mal, und das Urteil ist ja nicht rechtlich binden, gab es trotzdem Konsequenzen?
Naja, also der Innenminister und der Minenminister wurden direkt nach dem Kongo-Tribunal entlassen. Das war wohl eine relativ direkte Konsequenz. Ja, wir versuchen weiterhin im Grunde mit dem Film und mit einem Folgeprojekt, könnte man sagen, den Druck zu erhöhen auf die Regierung und aber auch auf die internationale Gemeinschaft. Also, dass die Straflosigkeit im Kongo ein Ende nehmen muss und dass man jetzt einfach einen Gerichtshof einrichten müsste, der all diese Verbrechen irgendwie aufarbeitet.
Eva, gab es ein Schicksal, was dich besonders mitgenommen hat, wo du gedacht hast, boah, das darf wirklich nicht wahr sein?
Kein besonderes tatsächlich. Also was mich wirklich geprägt hat, ist diese Geschichte um dieses von Banro umgesiedelte Dorf. Also Banro ist ein kanadisches Bergbauunternehmen, die haben ein Dorf umgesiedelt, um mit ihren Aktivitäten im Ostkongo zu beginnen. Und dieses Dorf wurde auf einen Hügel umgesiedelt, auf über 2000 Metern, wo es weder fließendes Wasser gibt, noch irgendwas, wovon diese Menschen da leben könnten. Das hat mich irgendwie mitgenommen, weil ich meine, also der Ostkongo ist das fruchtbarste Land, was ich irgendwie in meinem Leben gesehen habe. Das hat das beste Klima. Es wächst alles, es ist irgendwie alles grün und ausgerechnet diesen Hügel haben sie sich aber ausgesucht, um dieses Dorf dahin zu verfrachten, der wirklich karg ist und total unwirtbar. Und das Schicksal dieser Menschen hat mich einfach irgendwie, das hat mich beeindruckt, weil es wirklich absurd war.
Und ungerecht.
Und ungerecht. Ja.
Wieso seid ihr denn auf den Kongo gekommen? Warum habt ihr euch entschlossen, wir machen ein Kongo-Tribunal.
Na, also wir haben, wann war das, 2011, haben wir ein Projekt gemacht in Ruanda über den ruandischen Genozid. Und wir hatten eigentlich damals immer schon so die Idee, also wir, der Konflikt im Ostkongo, also im Kongo allgemein, ist im Grunde ein Folgekonflikt des ruandischen Genozids. Und wir hatten immer schon die Idee, dass wir irgendwann diesen zweiten Teil, könnte man sagen, von dieser Geschichte nochmal aufarbeiten wollten oder uns dem irgendwie auch nochmal widmen wollten. Deswegen war das immer schon so in unseren Köpfen und irgendwann dachten wir, ja, lass uns dieses Kongo-Tribunal machen.
Und dann habt ihr angefangen mit der Recherche. 2 Jahre lang hast du recherchiert. Was ist dir am schwersten gefallen bei der Recherche?
Ja, also der Anfang war sehr schwierig. Ich bin am Anfang auch ganz alleine irgendwie dahin gefahren und das war irgendwie beunruhigend, wenn man so als Frau alleine in ein Bürgerkriegsgebiet fährt. Man hat auch irgendwie ganz seltsame Vorstellungen davon, wie das so sein könnte da. Ja, und das Schwierigste war tatsächlich dieser Tag in Mutarule nach dem Massaker. Das war, also ich habe in meinem Leben vorher noch nie Leichen gesehen und da lagen halt 36 auf der Straße. Das war wirklich das Schlimmste, was ich erlebt habe in meinem Leben, glaube ich, ja.
Eva-Maria Bertschi hat für den Film Das Kongo-Tribunal die Recherche gemacht. Sie war dafür öfter am Kongo und hat 2 Jahre lang recherchiert.
Deutschlandfunk Nova. Early Bird.